bin ich dann für eine Woche rübergekommen nach Deutschland. Ich glaube, ich war im März 2019 oder 2020, glaube ich, war das. Kam ich rüber für eine Woche und dann habe ich mich verliebt hier in München.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen und vor allem erstmal ein gutes und frohes neues Jahr 2026. Es ist ja das erste Mal, dass wir uns offiziell in diesem Jahr hören. Die meisten von euch werden natürlich unsere Silvesterfolge erst nach Silvester gehört haben, aber das war so ein kleines Best-of nochmal, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten viele, viele tolle Gäste im letzten Jahr. Da haben wir ja auch nochmal mit Sascha von Pferdewetten.de drüber gesprochen in der Silvesterfolge, wer alles da gewesen ist. Aber wir haben trotzdem ja da schon gesagt, wir haben noch so viele Leute auf unserer Liste, die wir auf jeden Fall einladen möchten. Aber es muss halt immer irgendwie ja so einen Aufhänger geben, weshalb wir die einladen. Und unser heutiger Gast ist ein junger Mann, ein junger Jockey, der sehr erfolgreich ist, den ich sehr, sehr gerne auch selbst auf dem Wettschein habe. Und wo es jetzt die große Meldung gab, dass er am 1. März das Quartier wechseln wird. Er wechselt von Marcel Weiß in das Quartier von Jasmin Almenreder. Und das war jetzt Grund genug, um ihn spätestens jetzt zu uns einzuladen. Es ist Jean Byrne. Grüß dich. Hi, Jean.
Hallo, liebe Alexander.
Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Das war natürlich die große Meldung, dass du das Quartier von Marcel verlässt und zu Jasmin Almenreder gehst. Dass es mal so Wechsel in der Jockey-Welt gibt, das ist gar nicht so unüblich. Aber dass du von Marcel dann irgendwann weggehst, das war schon für viele ja so ein kleines Augenbrauen hochziehen, weil da warst du sehr, sehr lange. Ich glaube, du hast da deine Ausbildung, ich weiß gar nicht, viele Jahre hast du da deine Zeit verbracht am Stall, ne?
Ja, genau, ich war sehr lange bei Marcel. 5 Jahre war es am 1. Januar und ich habe jetzt mit ihm sehr viel gelernt und es war einfach jetzt der Zeit, der Quartier zu wechseln. Für mich wäre es denn jetzt nicht so ganz einfach, wenn der Sibylle zu uns kommt. Und ich musste lange, lange, lange überlegen, was ich jetzt machen könnte. Und dann Jasmin kam zu mir und hat gefragt, ob ich Interesse habe, bei ihr zu arbeiten. Und dann ist es so gelaufen, wie es jetzt ist. Es ist ein bisschen traurig, weil der Stall da ist, die sind sehr richtig für mich. Ich wollte nur auf jeden Fall alle bedanken, den Trainer, den Besitzern, auch Herr Ellerbracher, mein Chef. Die haben mich wirklich geholfen in den letzten 5 Jahren. Aber es wird für mich Zeit, jetzt was anderes zu machen.
Du hast es gerade schon gesagt, Sibylle Vogt, die wechselt jetzt von Peter Schürgen an den Stall von Marcel Weiß. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass ihr ja auch einigermaßen dieselbe Gewichtsklasse seid. Ne? Also es ist ja noch...
Genau.
Ne, genau.
Ja, wir können beide 52 Kilo reiten. Mhm. Und Sibylle hat erst den Ruf und... Ich werde immer Zweite das sein.
Und jetzt gehst du zu Jasmin, da gibt es ja auch noch einen weiteren Jockey am Stall mit Nina Waldromey, aber da ist der große Unterschied, die hat zwar noch ein paar Kilo Erlaubnis, aber die kann eben nicht so leichte Gewichte reiten. Also das heißt, da werdet ihr euch wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel im Weg stehen. Das war wahrscheinlich auch so ein Grund.
Ja, genau, das war auch ein ganz großer Grund. Denn Nina kann nur 57 reiten und sie hat auch nur 2 Kilo Erlaubnis. Also sie wird auch natürlich auch viel reiten dort, aber die Hoffnung ist da, dass ich die leichteren Gewichte reiten will.
52 Kilo, das ist schon krass. Also mein Gewicht wird ja schon oft genug hier thematisiert im Podcast, wo ich dann damit kämpfe, wenn ich irgendwie mal irgendwie von den 90 Kilo runter will oder sonst irgendwas und du wiegst da so gefühlt irgendwie die Hälfte. Wie groß bist du denn und wie schwer fällt dir das, dass du irgendwie mit 52 Kilo da durch die Gegend marschierst? Also musst du dann nur Diät machen? Oder kannst du auch mal irgendwie ganz normal zu McDonald's wie jeder normale Mensch?
Nein, also ich bin 1,70 groß, 1,71.
Ja, das ist ja groß eigentlich für einen Jockey, ne?
Ja, ich muss einfach ein bisschen mehr aufpassen. Natürlich als Sportler muss man den Diät achten und immer fit bleiben. So am Anfang des Jahres fällt es mir ein bisschen schwer, wieder auf den Gewicht runterzukommen. Aber wenn ich den Gewicht habe, dann kann ich die ganze Jahr durchhalten und im Sommer ist es dann viel einfacher, weil man mehr aktiv ist und es auch wärmer ist, man kann einfacher schwitzen. Dann ist es für mich einfacher, das Gewicht zu halten. Also wenn ich es einmal habe, dann kann ich es quasi die ganze Jahr durchhalten.
Ja, aber die McDonald's-Frage hast du mir jetzt trotzdem nicht beantwortet.
Okay, ab und zu gibt es McDonald's, ja.
Ah, okay, gut. Aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen leichter, wenn der eigene Partner dann auch eigentlich dieselben Probleme, sag ich mal, hat, ne? Dass er halt auch immer aufs Gewicht achten muss. Du bist ja in einer Beziehung mit Miguel Lopez, der, ich weiß nicht, der ist ja auch so ein Spargel. Also das, ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr zusammen esst? Gibt es da nur Salat oder, also ich kann mich da ganz schwer reinfühlen, weil ich irgendwie so, ich brauche immer die volle Ladung, weißt du, bei mir gibt's immer fettes Essen. Das sieht man auch bei mir.
Nee, also wir haben unsere eigenen Wege, den Gewicht runterzukriegen. Der Miguel isst meistens Hähnchen. Hm. Hähnchen die ganze Woche und meistens habe ich keinen Bock auf Hähnchen, dann koche ich mir was anderes. Aber immer aufpassen, dass es nicht zu fettig ist. Meistens habe ich auch gerne Steak. Wir essen immer zusammen und meistens essen wir was anderes.
Ich glaube, bei dir gibt es jetzt relativ häufig Fisch auf dem Tisch, weil ich habe mir erlaubt, Miguel mal vorher so ein bisschen auszuquetschen, was er mir denn noch so über dich verraten kann, was die Leute vielleicht nicht wissen. Und der hat mir gesagt, du hast das Fischen für dich entdeckt und hast irgendwie so gefühlt jetzt mehr Angelruten im Schrank als Sattel, ne?
Ja, also ich habe mir Mitte des Jahres mit Peter Game hat mir Angeln also beigebracht, würde ich nicht sagen. Ich habe in Erlangen sehr viel gefischt. Und seit ich in Deutschland bin, habe ich einfach die Zeit nicht gefunden dafür. Aber ja, seit Mitte letztes Jahr fahre ich sehr häufig nach Holland zum Florellensee. Mhm. Mit Peter zusammen und ja, gehen wir angeln, wenn wir frei haben.
Aber ist das, ich kenne das nur so aus Filmen, dass die dann irgendwie so da sitzen und stundenlang und es passiert irgendwie nichts und dann beißt mal irgendwie einer an, oder ist das schon mit so mehr Action?
Ja,
also,
Tage mehr, Tage weniger. Ne? es ist halt, man muss Ruhe haben, man muss Geduld haben dafür, aber es ist so ein Weg, dass ich mich ausschalten kann von Rennsport und alles anderes. Also wenn es nicht richtig ist, man wird mich nicht erreichen, wenn ich am Angeln bin.
Ist das wichtig, dass man mal irgendwie so ein bisschen abschalten kann? Weil das ist ja, kann mir mal vorstellen, wenn ihr zu Hause seid, da geht es ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit irgendwie immer nur um Rennsport, ne? Und vor allem seid ihr jetzt ja auch wieder am selben Stall, ne? Ich glaube, Miguel ist ja auch am Stall, genau, von Jasmin, ne? Also das heißt, da seid ihr ja auch dann schon wieder Tag und Nacht dann quasi zusammen, ne?
Ja, genau. Also für mich ist es immer richtig, ich versuche immer irgendwie abzuschalten. Hm. Keine Ahnung, ein paar Stunden am Tag. Und ich habe auch, ich fummel auch gerne rum um meine Autos. Ich habe auch einen Oldtimer.
Echt? Okay.
In Garage stehen. Ich fummel auch gerne rum im Sommer.
Ja, was ist das für einer?
Das ist eine Mazda MX-5.
Okay. So richtig schön mit so, hat ja auch schon so dieses H-Kennzeichen, da gibt es doch irgendwie, ne, wenn die so historisch sind und alles, ne?
Ja, genau.
Aber mit dem fährst du denn jetzt nicht auf die Rennbahn oder so, oder? Das ist zu Schotter.
Ja, im Sommer würde ich schon machen.
Echt, okay.
Ja, aber nicht zu weit. Es ist nicht so schnell.
Also nicht nach Hamburg oder nach Iffelsheim. Okay.
Nee.
St. Moritz vielleicht, da brauchst du Schneeketten drauf. Ich glaube, das ist doch auch sowas, wo du gerne mit dabei bist, St. Moritz, oder?
Ja, genau. Ich war letztes Jahr dort. Ja, genau. Letztes Jahr war ich dort und vorletztes Jahr. Dieses Jahr bin ich leider in Urlaub.
Wie?
Also, was heißt leider?
Während St. Moritz.
Während St. Moritz.
Jetzt moderiere ich das erste Mal St. Moritz und habe gedacht, jetzt kenne ich wenigstens so ein paar Jockeys, die von uns hier kommen aus Deutschland und nicht nur die ganze Schweizer.
Nächstes Jahr.
Ja,
nächstes
hoffe Jahr. Ich. Ja, wenn die mich nochmal buchen, wenn ich keinen Scheiß baue. Ne?
Ja, klar.
Ist ja auch wichtig. Das heißt, Urlaub, das riecht doch schon wieder schwer nach Thailand. Das ist doch, glaube ich, so euer Ding, ne?
Genau, ja. Ja, also Februar war für uns immer die beste Zeit, nach Thailand zu gehen. Mhm. Letztes Jahr haben wir in Januar gemacht, war es einfach ein bisschen kälter, sag mal so. Es war nur 25 Grad statt 35. Und dieses Jahr gehen wir für die 35 Grad.
Ja gut, ihr müsst halt natürlich auch immer im Winter gehen, ne? Weil im Sommer hast du halt mehr Rennen, ne? Aber das ist, glaube ich, so das Schwere los, weil im Winter ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer, darüber zu fliegen, ne? Als im Sommer. Also in unserem Sommer.
Wir schauen eigentlich nie in den Sommer, weil wir immer so, so viel Arbeit haben. Wir versuchen es ja immer in die ruhigere Zeit zu gehen.
Mm, das ist
da wir durcharbeiten können.
Das heißt, dann kommst du am 1. März voller Elan und braun gebrannt und mit aufgetankten Akkus zurück.
Genau, wahrscheinlich rot.
Ja, ja, stimmt, das ist auch gefährlich, ne? Aber naja, gut.
Ja.
Ja, vor allem für dich als Ire, ne? Das ist ja.
Ja, ich verbrenne ganz schnell.
Ja, aber du bist zumindest, hast du rote Haare irgendwie so? Eigentlich nicht, ne? Du bist irgendwie.
Nee, gar nicht.
Ne, hätte ja sein können, dass
gar
das gefärbt ist. Das ist ja immer das Gerücht, dass alle Iren rote Haare sind. Ich bin ja auch zu einem Viertel Ire, ne? Eigentlich mein eigentlicher gebürtiger Opa, der ist im Krieg gestorben. Also meine Mama hat den auch nicht wirklich kennengelernt.
Ja.
Der war Ire. Der ist in Irland. Also,
ja, da gibt es ganz viele Blutlinien in der ganzen Welt.
Mhm. Ja.
Die Iren sind überall.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich war noch nie selber in Irland. Ich spreche auch kein gutes Englisch und vor allem, wenn ich einen Jockey im Interview habe, der Irisch spricht, also das ist, den verstehst du kaum. Ne? Wenn der dann, es ist echt krass. Kannst du das so richtig, also diese richtig irische Sprache?
Ja, nein. Ich habe es gelernt in der Schule, aber es ist nicht mehr so häufig gesprochen in Irland.
Dieses Gälische ist es dann, ne, glaube ich.
Genau.
Ja.
Eigentlich sprechen wir alle Englisch.
Ja, aber allein schon der Akzent, also selbst wenn die Iren dann Englisch sprechen, das ist echt krass rauszuhören irgendwie. Wenn du Englisch sprichst, ist das bei dir dann so ein Irisch-Englisch oder versteht man dich schon leichter?
Also ich weiß, ich spreche ganz schnell Englisch.
Okay.
Zum Beispiel, wenn ich mit einer anderen Ire unterhalte, dann fliegen die Worte aus dem Mund.
Dann kommen wir schon nicht mehr mit, okay.
Ja, genau, cool. Dann kommen die Deutschen nicht mehr mit.
Ja, du bist über John Hillis bist du damals nach Deutschland gekommen, ne? Der hat dich, glaube ich, entdeckt, oder?
Genau, der John Hillis hat mich rübergeholt.
Ja.
Damals war ich noch Auszubildender bei John Ox.
Mhm. Aber das ist ja ein großer Stall, ne? Also das ist ja schon, das war ja schon eigentlich eine spannende Aufgabe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch dort richtig Rennpferd reiten gelernt.
Mhm.
Es ist einfach richtig schwer in Irland, weil wir haben so viele Auszubildende. Ich glaube, das sind um die 100 Auszubildende. John hat wahrscheinlich gesehen, dass ich ein bisschen reiten konnte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er mich kontaktiert hat, aber auf jeden Fall bin ich dann für eine Woche rübergekommen nach Deutschland. Ich glaube, ich war im März 2019 oder 2020, glaube ich, war das. Kam ich rüber für eine Woche und dann habe ich mich verliebt hier in München.
Aber das ist ja trotzdem eine krasse Geschichte. Ich meine, du warst ja, wie alt bist du jetzt? 24, glaube ich, ne? Sowas, 24, 25,
ja.
Ne? Das heißt, da warst du so 18, 19, 20 Jahre alt irgendwie. Und in dem Alter so alles hinter sich zu lassen und komplett in ein neues Land zu gehen, das ist ja schon, also hast du da lang nachdenken müssen oder war das für dich so, coole Chance, ich gehe gleich?
Ja, ich musste schon überlegen. Ich habe ganz viel mit meiner Familie gesprochen, ganz viel mit meinem Chef, mit John Ox gesprochen. Der hat gesagt, ja, da musst du gehen, da musst du versuchen. Wenn du diesen Sport liebst, die Chance kriegst du nie wieder. Da musst du ausprobieren und wenn es nicht geht, kannst du immer noch nach Hause kommen.
Ist das, vermisst du dann irgendwie noch Familie und Freunde und alles, was du da so hattest? Weil ich sehe das immer, wenn ich bei Facebook schaue, du selber postest ja gar nicht so viel, aber du wirst ganz oft markiert in irgendwelchen Beiträgen und ganz oft ist es irgendwie von deiner Familie, die irgendwie total stolz sind und ich habe so das Gefühl, die gucken sich so jeden Sandbahnrenntag auch an und alles, was da so bei dir passiert, ne?
Ja, genau, ich vermisse schon meine Familie dort und meine Freundin, aber es ist nicht weit weg. Meine Familie, die kommen oft rüber, um mich zu besuchen. Zum Beispiel am Weihnachten waren wir zusammen in Teneriffa.
Okay.
Mit meinen Eltern und meinem Bruder. Wir sehen uns oft.
Bist du dann häufig noch in der alten Heimat oder länger nicht dort gewesen?
Ich war schon länger nicht dort gewesen. Ich würde auch gerne mal wieder, aber ich muss wieder die Zeit finden dafür.
Wie bist denn du zum Rennsport gekommen damals? Also seid ihr so eine Rennsportfamilie oder ist das so, dass man irgendwie in Irland da irgendwie viel näher einen Zugang hat, als jetzt bei uns in Deutschland ist? Oder wie kam das bei dir?
Ja, also meine Familie hat gar nichts mit Rennsport zu tun.
Mhm.
Aber ich war aufgewachsen auf der Curragh. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Mhm.
Es ist so einfach. Es ist eigentlich wirklich nur Pferde.
Ach, okay, jetzt.
Auf dem Weg zur Schule.
Curragh, ja, okay, jetzt weiß ich, du hast es nur sehr irisch ausgesprochen. Da sind wir schon wieder beim Thema.
Ja.
Wie spricht man es richtig aus? Also, ich habe immer Curragh gesagt, aber das ist falsch, ne? Curragh.
Ja.
Curragh.
Die H am Ende sagt.
Ja, C-U-R-R-A-G-H. Das ist so das Pferdesport-Mecker eigentlich. Also, sagen wir mal, das Köln eigentlich, oder in dem Fall muss ich sagen, Mülheim von Irland, ne? Genau. Ja, und da bist du aufgewachsen. Also das heißt, da dreht sich alles um Pferde.
Ja, Pferde haben Vorfahrt, wenn du Pferde siehst, die über die Straße gehen möchten, dann musst du anhalten und solche Sachen. Und auf dem Weg zur Schule jeden Tag habe ich immer die Pferde morgens gesehen. Und ich habe meiner Mama immer gesagt, ja Mama, das möchte ich machen unbedingt. Und dann bin ich zu einer Reitschule mit Ponys. Und dann hat mir eine Lehrerin meine Bügelkurs gemacht einmal und dann war alles vorbei, ja.
Dann wusstest du, jetzt geht's ab.
Genau, dann musste ich war noch 12, 13 damals, dann musste ich bis 16 warten, bis ich in die Jockeyschule könnte. Dann habe ich mich da angemeldet in die Jockeyschule und von da aus bin ich noch John Ox gegangen. Und dann von da aus geht's los.
Hm. Wie war das für deine Eltern, wenn die sonst mit Pferderennen so jetzt nicht aktiv was zu tun hatten? Also, weil es ist ja schon auch gefährlich, ne? Also, hattest du irgendwie deine Mom gleich cool gefunden, dass du sagst, jetzt will ich Jockey werden, oder war die am Anfang erstmal dagegen?
Ich glaube, die hatten keine Wahl. Ich hatte es sowieso gemacht, glaube ich. Ja. Nee, aber die sind sehr, die haben das sofort akzeptiert und die haben gesagt, okay, ja, super, das müsst du machen, machen wir.
Mhm.
Es war halt für den am Anfang ein bisschen teuer alles, aber ich glaube, jetzt ist das dann egal.
Hindernisrennen hatte ich aber, glaube ich, nie interessiert, oder? Also war immer nur flach bei dir.
Doch, ganz am Anfang. Ganz am Anfang.
Ja.
Und dann bin ich zu einer flachen Rennstall gegangen und dann war mir das nicht mehr interessant.
Ja gut, bei uns in Deutschland gibt es ja eh eigentlich kaum Hindernisrennen noch. Ne? Genau, aber ich glaube, Miguel reitet ein bisschen Hindernis, ne? Ab und zu mal, oder?
Ja, früher schon, nach seinem letzten Sturz, nach seinem Oberschenkel, hat er gesagt, nee, das ist mir zu Risiko.
Ja.
Wollte er nichts mehr machen.
Hm.
Aber der hat früher ganz viele Hindernisrennen geritten, ja.
Unterstützt ihr euch mehr so, was das Reiten angeht und alles, oder ist das schon manchmal auch so ein bisschen, bisschen Competition bei euch auch und wer ist jetzt vor wem in der Statistik am Ende und so, oder gibt's da gar nichts irgendwie?
Ja, natürlich versuchen wir immer voreinander zu sein. Im Rennen und in der Statistik. Aber wir freuen uns, wenn die andere gewinnt. Ja, eigentlich sind wir nicht so gegeneinander. Wir sind eher miteinander.
Gutes Team.
Ja, genau. Und wir helfen einander.
Wie war das denn eigentlich, als die Leute mitbekommen haben, Miguel Lopez und John Byrne, die sind zusammen, die sind ein Paar. Also war das für alle jetzt völlig normal oder gar nicht der Rede wert, also so wie es eigentlich sein sollte? Oder gab es da auch schon Leute, die da ein bisschen, sagen wir mal, das vielleicht ein bisschen komisch angeschaut haben, die ganze Geschichte? Ich frage deshalb, weil ich mache ja auch sehr viel Fußballgeschichten und ich weiß, dass es im Fußball schon so ist, das haben ja auch ein paar Spieler auch schon in Interviews gesagt, dass dieses Thema Coming Out und Schwulsein, Homosexualität etc., dass das so ein bisschen Tabuthema ist. Oder was heißt ein bisschen? Ein ziemliches Tabuthema in vielen Sportarten und insbesondere im Fußball. Wie ist das bei uns im Rennsport? Also ist das normal, so wie sich's eigentlich gehört? Also dass das gar nichts Besonderes mehr ist?
Nee, eigentlich, also wir hatten noch nie Probleme damit. Eigentlich wie ein ganz normaler Paar. Also gab es noch nie jemand, der was gesagt hat oder komisch geguckt hat.
Mm. Ist ja auch richtig so eigentlich.
Eigentlich alles so akzeptant.
Ja,
Mit der ganzen Situation, ja.
Ja. Ja, wie sich das gehört eigentlich. Aber wie gesagt, das ist so im Fußball, da ist es immer noch so ein bisschen Thema irgendwie. Ne? Das ist so eine...
Ja, genau.
Ja, so ein bisschen eine komische Atmosphäre da. Was mich noch interessiert, ich habe mir ganz groß den Namen Torquato Tasso aufgeschrieben, weil ich glaube, das ist auch so ein Pferd, das verbindet man immer irgendwie mit euch beiden. Ne? Also ich glaube, Miguel ist ihn ja sehr häufig in der Arbeit geritten und du irgendwie sein Führpferd und so. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, als der dann so diese großen Erfolge hatte und am Ende dann den Prix de Lacte Triumph gewonnen hat und sich eigentlich als eins der besten Pferde der Welt rausgestellt hat, dass das für euch beide ein ganz besonderes Pferd und ein ganz besonderer Moment war. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Miguel hat ihn jeden Tag geritten.
Mhm.
Ich glaube, zwei Wochen oder eine Woche vor dem Arc hat Miguel seine Oberschenkel gebrochen und dann durfte ich ihn reiten im Training.
Mhm.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Pferd geritten. Der war wie ein Flugzeug. Der hat so eine geile Galoppade. Es ist unbeschreiblich, wie geil das war, ihm zu reiten.
Mhm.
Der hat immer so seinen eigenen Charakter, aber wenn es um die Arbeit ging, war er 100% fokussiert.
Ja, krasses Pferd auf jeden Fall. Bevor wir jetzt anfangen, zu viel über diese ganzen schönen Momente zu sprechen und ich irgendwas vorwegnehmen, kommen wir jetzt mal zu unserer ersten Kategorie. Das geht nämlich genau in die Richtung. Und das ist der schönste Moment im Rennsport.
Der schönste Moment.
Ja, also dann würde ich mir sagen, wo der silberne Peitsche sich verlegt hat, auf der Rennbahn in Berlin, habe ich es mit Schützenzauber gewonnen. Für Jean-Pierre Cavallo. Mm. Das war mein erste Listenrennen.
Mit dem hast du aber nochmal dein Listenrennen gewonnen, ne? Letztes Jahr. Da hast du sogar, genau, Holly Doyle geschlagen, ne? Mit und alles, ne?
Genau.
Ja.
Ja, habe ich. Mm. Das war ein unvergesslicher Moment. Ich habe sogar ein Bild hier im Zimmer hängen. Mm-hmm. Gucke ich mir jeden Morgen an. Es erinnert mich, warum ich das jetzt mache.
Ja.
Pferde zu reiten. Für diese 5 Minuten dieses Gefühl zu haben, wenn man solche Erfolge erreicht. Ich durfte ihn dann nochmal reiten dieses Jahr in München und habe ich auch noch, glaube ich, mit 2 Längen gewonnen oder 3 Längen gewonnen gute internationale Pferde. Ja, der Schützenzauber hat auch so einen eigenen Charakter. Der kann mal wirklich abgehen, wenn er möchte, aber wir konnten uns gut verstehen, sag mal so.
Ja, Gruppeplatzierung habt ihr auch noch geholt, also.
Ja, genau, in Köln. In Köln, ja, waren wir hinter Shootout, Dritte. Und er ist ein Pferd, der mich wirklich weitergebracht hat.
Was magst du mehr, so diese ganz kurzen Sprinterrennen, so gerade so Schützenzauber, die Liga, oder doch eher so diese taktischen Rennen, diese langen, die klassischen?
Wenn du auf einen wirklich guten Sprinter draufsetzt, das ist auch wirklich cool zu reiten.
Mhm.
Aber wenn du auf ein Pferd, der unterwegs in ein klassisches Rennen über einen langen Weg, dass der sich beruhigt und dann du rausziehst und dann der geht, das ist auch geil. Also es kommt eigentlich auf ein Pferd drauf an. Wenn du auf einem guten Pferd drauf setzt, ist es eigentlich egal.
Ja gut, Steher hast ja auch schon gut geritten, ne? Mit Nastaria warst du ja auch schon Gruppe platziert und alles, ne? Das war, glaube ich, so,
ja, genau,
einer deiner ersten ganz großen Erfolge. Also war jetzt ja kein Sieg, aber Gruppeplatzierung, das ist ja auch 3-4 Jahre jetzt schon wieder her, ne? Das war relativ am Anfang, ne?
Ja, ich glaube, das war in der Diana Trial in Berlin, bei zweiter Gruppe 2 war das damals, glaube ich. Der Start davor habe ich mit ihr, glaube ich, ein Handicap gewonnen und dann durfte ich wieder reiten. Und das ist auch so ein Pferd, der nachher Miguel auch sehr viel geritten hat, auch sehr viel Erfolg mit ihr hatte. Es ist auch eine seiner Lieblingspferde, immer noch. Ich glaube, ich sollte sie reiten in Bad Harzburg, auch Auktionsrennen. Und dann habe ich meine Hand gebrochen an dem Tag.
Mm.
Und dann ist Miguel für mich eingestiegen. So hat er dann die Ritt auf ihr gekriegt und das ist dann so weitergegangen und ich habe mich genauso viel gefreut für Miguel, dass er sie reitet, als ein anderer.
Und dafür, dass so du jetzt relativ kurz erst in Deutschland bist, also hier 5, 6 Jahre, für 6. Jahr jetzt, bist du schon relativ häufig auch, und auch dafür, dass du so jung bist, im Derby schon geritten, ne? Also ich meine, zwei Derby-Ritte hintereinander ist ja jetzt auch nicht so üblich.
Ja, zwei Derby-Ritte hintereinander. War beide von Marcel. Ich muss mich auch dafür bedanken bei Marcel und bei den Besitzern. Von Gunter Schmidt habe ich Stingray geritten im 2024. Das war ein bisschen unglücklich, weil das Pferd hängt. Ja, in Derby ist er über die ganze Bahn gehangen und dann war leider nur Fünfter. Ich glaube, war mehr drin gewesen, wenn er gerade geblieben ist. Aber wir haben uns alle trotzdem gefreut über den 5. Platz im Derby.
Ist das wirklich so ein krass besonderes Gefühl, wenn man da im Derby an der Startstelle kreist und wenn man dann so langsam einrückt irgendwie? Das habe ich schon ganz oft gehört, dass das irgendwie so ein ganz magischer, ganz besonderer Moment ist.
Ja, genau. Wir sind alle 20 Jockeys oder wie viel auch immer Jockeys da sind hinter der Startstelle. Wir sind alle ruhig und keine spricht miteinander. Jeder will wissen, was die andere macht und keiner sagt was. Ja, es ist nicht Nerven, aber so kannst du dich so ein Butterfly-Gefühl im Magen.
Mhm.
Ja, so hat man das. Aber sobald die Ton aufgeht in der Maschine, dann ist es wie jedes andere Rennen eigentlich. Ein bisschen schneller gelaufen, ein bisschen mehr Massaker, aber Jeder will seine Position haben. Aber eigentlich, wenn jeder seine Position hat, ist es dann ruhig.
Ist das so ein Ziel, irgendwie das Rennen mal zu gewinnen? Ist das so dein Hauptziel? Das sagen ja ganz viele irgendwie, der Derby-Sieg. Oder hast du noch irgendwas anderes auf dem Schirm, wo du sagst, das wäre jetzt so, das wäre jetzt so für dich mal so die Erfüllung?
Ja, natürlich will jeder das Derby gewinnen. Aber ich konzentriere mich erstmal überhaupt einen Gruppensieger zu reiten. Und dann konnte ich mich dann steigern auf ein nächstes Ziel. Da gibt es auch ein paar Rennen. Ich würde gerne den Ledger gewinnen. Was noch? Der Jockey Club in Frankreich würde ich auch gerne mal reiten. Eigentlich alle die Klassiker will man immer reiten.
Ja, du warst in ein paar Grupperennen jetzt schon platziert irgendwie, ne? Ich glaube mit Next Emerald in Mailand warst du ja auch irgendwie auch wieder Zweiter, ne? Und genau. Gruppe 2 warst du mit North Reliance platziert in Baden und alles. Also so, nah dran waren wir schon ein paar Mal, ne? Aber der Gruppensieg, der lässt noch ein bisschen auf sich warten.
Das wird spannend, auf jeden Fall.
Ja, aber ich sag mal so, du gehst, glaube ich, jetzt auch an ein Quartier, wo auch gute Pferde am Stall sind. Waren sie bei Marcel Weiß ja auch. Aber ja, vielleicht hast du da jetzt sogar tatsächlich ein bisschen mehr Chancen einfach, ne? Weil sonst gab es ja immer irgendwie, auch bei Marcel, einer, der mal irgendwie dann so zeitweise da war, ne? So ein René Picholek oder sowas und dann immer so ein bisschen so den ersten Ruf dann erstmal so drin hatte, ne?
Ja, genau. Ich war immer Zweiter bei Marcel. Mhm. Nichtsdestotrotz, das hat mir sehr viele Chancen gegeben.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, jetzt wird es für mich ein bisschen einfacher bei Jasmin. Solche Ritte zu kriegen.
Und ihr kennt euch ja auch schon, ne? Du bist ja für sie auch schon geritten, hast für sie schon gewonnen und genau. Alles. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne? Dass man da nicht in so ein ganz, ganz anderes Umfeld irgendwie kommt, ne?
Ja, genau, es ist auch nicht weit weg. Es ist sogar noch mehr näher von zu Hause aus. Ich und Jasmin, wir kennen uns seit ich in Mülheim bin. Wir sprechen immer ganz, ganz oft miteinander und ja, wir freuen uns immer, wenn wir gegenseitig sehen und ist einfach eine ganz, ganz, ganz nette, ganz liebe Frau.
Ja, war ja auch schon bei uns zu Gast hier im Podcast, kann man sich auch nochmal anhören.
Ja, ja.
Wir haben noch ein paar Kategorien, die müssen wir natürlich noch abfrühstücken und machen mal weiter mit dem peinlichsten Moment im Rennsport.
Der peinlichste Moment.
Mach's bitte nicht so wie unser letzter Gast, Manfred Ostermann, der hat ja einen traurigsten und schrecklichsten Moment, hat er uns ja erzählt, aber wir wollen ja eigentlich immer so ein bisschen die peinlichen Geschichten, die dürfen auch mal gerne lustig sein. Vielleicht hast du uns da ja was.
Ich habe ein dreijähriges Sieg losgewonnen in Baden-Baden und beim Zurückkentern, weil die war immer ein bisschen so schreckhaft, Aujana heißt sie. Und beim Zurückkentern ist sie abgebogen und bin ich voll auf die Füße gelandet. Kamera voll drauf auf mich, anderer Starke neben mir zurückgaloppieren, guck mich nur an, was machst du da? Das weiß ich auch nicht. Aber zum Glück habe ich das Pferd dann noch in die Hand gehabt und es ist zum Glück nichts passiert. Keine Verletzung, nur ein Schreckmoment war das quasi.
Oh je, und dann Baden-Baden, dann war das auch noch bei mir. Hoffentlich habe ich da keinen blöden Spruch gebracht auch noch oder irgendwas.
Ich weiß es nicht.
Sonst, so die Stimmung mit den anderen Jockeys ist, gibt es da manchmal irgendwie so ein bisschen Zoff. Einmal gab es da irgendwie so eine Situation, ich glaube mit Leon Wolf, da habt ihr mal so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen an die Gurgel gegangen. Aber ist da wieder alles in Ordnung oder ist das immer noch so ein bisschen schwieriges Verhältnis?
Nee, das ist so jetzt wieder alles in Ordnung. Der hat sich dann bei mir entschuldigt, ich habe mich bei ihm entschuldigt. Sein Pferd ist so nach innen gehangen. Mein Pferd stand quer beim Lebensdebüt und da war ich ein bisschen sauer. Und dann werde sie auf dem Geläuf, weil ich quasi Zweiter auf dem grünen Tisch, weil sie dann auf dem dritten Platz gesetzt. Mhm. Warum auch immer. Aber ja, wir haben uns dann geeinigt und es war wieder alles gut.
Ja, das ist ja die Hauptsache, ne? Und ich meine, dass es im Sport mal ein bisschen hitzig zugeht und ein bisschen zur Sache geht, das ist dann halt so. Das, Emotionen halt, ne?
Das passiert immer, ja. Das passiert immer in jedem Sport und am Ende, wir sind Kollegen und wir müssen uns jedes Wochenende sehen. Wir müssen nicht immer gegeneinander kämpfen.
Wir kommen mal zu unserer Charity-Wette. Das Prinzip ist relativ einfach. Du bekommst 100 Euro von pferdewetten.de. Kannst entweder 100 Euro Sieg spielen oder 50 Sieg, 50 Platz. Das Geld darfst du aber nicht behalten, weil du ja Jockey bist und nicht wetten darfst, sondern das geht an den guten Zweck. Für die kranken Kinder, krebskranke Kinder, Kinderhospiz und so weiter und so fort. Das Ganze für den Hand-in-Hand-Cup und da kommen wir jetzt dazu.
Die Charity-Wette.
Was hast du dir denn ausgesucht? Wen soll man für dich wetten? Muss im Langzeitwettmarkt sein.
Okay, in Derby haben wir ein Pferd, der noch nicht gelaufen ist im Stall von Marcel. Ein Schlenderhahn heißt Sharp and Shady.
Sharp and das Shady, ist, okay.
Das ist für mich ein hochinteressantes Pferd, der sich wirklich gut entwickelt hat in die letzte Jahre. Und wirklich guten Kopf hat. Ein Churchill aus die Siouani, glaube ich, heißt die.
Ja, okay. So, das heißt, den machen wir 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Der steht auf 750 für 10, also 75 für 1 Sieg und 158 für 10 Platz. Also da gibt es richtig, richtig Asche.
Ja, da muss man schon Sieg wetten. Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon. Okay, das ist gut. Pass auf, dann machen wir den mal mit 100 Euro Sieg. Das sind 7.500 Euro, gäbe es für einen guten Zweck. Das klingt sehr, sehr gut. Wie gesagt, Festkurs 750 für 10. Und bin ich mal gespannt, was Philipp von Uhlmann uns gleich erzählen wird. Der hört uns ja immer zu. Wird wahrscheinlich gleich eine WhatsApp schreiben, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Tipp war. Aber auf jeden Fall werde ich mich da ein bisschen dranhängen und Sharpen Shady auch spielen. Ab wann weiß man denn eigentlich, wann ein Pferd so richtig gut wird? Also ist das irgendwie, sieht man das von Anfang an oder gibt es da wirklich welche, die sich so dann doch sehr, sehr spät entwickeln oder wie war da so bisher deine Erfahrung? Wenn du jetzt schon sagst, Pferd, was jetzt gerade erst vom zweijährigen zum dreijährigen Alter gekommen ist, das ist schon dein Derby-Pferd.
Also das war für mich, ich habe immer Ende letztes Jahr gesagt, der ist ein spätes Pferd. Der ist ein spätes Pferd, der ist riesengroß, aber der kam zu uns, der war klein, nicht klein, kann man nicht klein sagen, aber der war kleiner als jetzt. Aber man merkt das halt, das Gefühl obendrauf, was für eine Galoppade der hat und wenn man nachfragt, ob er noch schneller gehen würde, ist alles ganz viele kleine Sachen zusammenhängend und für mich hat das Pferd sehr viele Boxen, sag mal so, gekreuzt.
Wir bleiben auf jeden Fall mal dran. Bevor wir jetzt aber zum Derby kommen, wollen wir natürlich auch mal über den nächsten Renntag sprechen. Der steht ja jetzt auch schon am Wochenende in Dortmund wieder an. Weil du bist ja einer von den Reitern, die am ersten Renntag gleich schon punkten konnten. Hast schon einen Sieg dieses Jahr auf dem Konto. Also von dem her, Sandbahn liegt dir. Bisher sehe ich dich auf 3 Pferden, wo du als Reiter mal angegeben bist. Das ist jetzt mal so hier Stand Mittwochabend. Hasim, Royal Diplomat und Aral, das sind mal so die 3. Kommt da noch irgendwas dazu oder bleibst dabei erstmal?
Ich glaube, es bleibt erstmal so.
Und wen soll man davon wetten?
Aral würde ich sagen.
Aral, okay, schauen wir mal gerade rein.
Aral hat letzte Start auch gewonnen. Und sollte das eigentlich können.
Ja, ich glaube, der erste Sieger, den du hattest, das war ja auch vom Pferd von Jan Korpers, ne? Also Stallform ist auch da.
Genau,
ne?
Ich glaube
auch, oder?
Ja, das war Sarun.
Ja, also Stallform ist auch da. Das heißt, dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ja, das heißt, dann sehen wir dich jetzt noch so gute 2-3 Wochen irgendwie in Dortmund auf der Sandbahn, dann Urlaub und dann werden die Karten neu gemischt, wenn du am neuen Stall bist, ne?
Genau, ja.
Ja, wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Wie geht's denn, letzte Frage, Mr. Wonderful, das ist so ein bisschen euer Familienpferd und ich sehe immer ganz tolle Instagram-Fotos irgendwie, wo der ist jetzt, glaube ich, Reitpferd, oder? Oder ist der immer noch im Stall und macht nebenher das irgendwie alles? Aber der sieht auch so ein bisschen dressurmäßig aus, was ihr da mit dem macht.
Ja, genau, Mr. Wonderful geht's gut, der hat jetzt Winterpause.
Ja.
Wir haben versucht, ihn in Rente zu schicken.
Will nicht.
Aber der wollte es überhaupt nicht, nee.
Ja.
Dann haben wir noch, ich glaube, noch zweimal laufen lassen. Und dann hat er, war der dritte und auf jeden Fall war er im Geld.
Ja.
Einmal im Baden und ich weiß nicht, wo das ein anderes Mal war. Aber da hat sich wieder angeboten und wenn ein Pferd galoppieren will, man kann nicht aufhören.
Ja, ich habe auch ein ziemlich cooles Video bei Instagram gesehen, wo Miguel und du irgendwie im See wart oder an so einem Flussarm oder irgend sowas mit Pferden, wo ihr da einfach irgendwie da drin geritten seid. Also auf den Pferden im Wasser, ganz, ganz crazy sah das aus. Das war auch irgendwie ein Schimmel, aber das war jetzt nicht der Mr. Wonderful, oder? Also mit dem Rennpferd, das ist ja schon ein bisschen tricky, oder?
Ich zeig dir tatsächlich, das war nicht Mr. Wonderful, aber
okay.
wir waren am Baden im See. Hier um die Ecke im Sommer und da kamen 3 Ponys und wir haben dann einfach gesagt, ja, können wir die Ponys reiten? Dann haben wir die Ponys geklaut und sind ins Wasser gegangen mit den Ponys.
Oh je, jetzt habe ich Mr. Wonderful schon mit einem Pony verwechselt. Oh, das ist aber das war auch ein Schimmel, ne? Das muss man fairerweise dazu sagen. Der sah ihm schon, und das Wasser war ja auch hoch, also von dem her.
Ja, man merkt das nicht ins Wasser, wie groß das Feld ist. Ja, kann man so sagen.
Und die haben es einfach erlaubt an irgendwelche Ponybesitzer, dass ihr da mit denen ihren Ponys da irgendwie durchs Wasser durftet oder was?
Ja, man muss schon ein bisschen überreden, ne?
Ja.
Dass man die Ponys nehmen durfte.
Ja.
Aber am Ende fand sie es auch ganz lustig.
Ja, vielleicht war das jetzt ja die Inspiration, dass wir das mit Mr. Wonderful auch nochmal irgendwie hinkriegen oder
ja,
so.
Ja, ne? vielleicht kriegen wir das im Sommer hin. Schicken wir dir ein Video.
Ja, genau. Nehmt ihr mit nach Thailand, dann habt ihr noch eine Reisebekleidung. Bleibt mal so viel Reisegepäck noch übrig. Mein Lieber, Jean, ganz lieben Dank. Das hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Viele Grüße an Miguel. Sag ihm, er soll nicht traurig sein. Er wird auch ganz bald noch bei uns zu Gast sein irgendwann mal. Wir versuchen ihn auch zu überreden, wenn er überhaupt Lust dazu hat. Und ja, dann weiterhin alles Gute, Hals und Bein und bis ganz bald. Dankeschön.
Vielen Dank. Bis dann.
Sean Byrne bei uns am Start gewesen, ein junger Mann, der am ersten Renntag in Dortmund schon ein Rennen gewinnen konnte und hoffentlich in dieser Saison mindestens genauso erfolgreich ist wie in der letzten, und ab dem 1. März geht es dann am Stall von Jasmin Almenreder weiter. Das war die erste Folge von Vollhorst für dieses Jahr und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder bei Vollhorst. Bis dahin macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.